Wenn Menschen sehr unter Stress stehen, das kennen bestimmt viele der Zuhörer, dann bekommt man wie eine Art Tunnelblick und nimmt die Menschen in seinem Umfeld eher als Träger von Problemen wahr, die einem jetzt abhalten davon, effizient durch den Tag zu gehen und seine Aufgaben zu bewältigen und weniger als Menschen und eben auch als Mitspieler, die gemeinsam mit einem die Probleme noch besser lösen können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist Sabrina Malter bei mir im Gespräch. Sabrina ist Expertin für Lernkultur und für Führungs- und Teamentwicklung. Sie bringt über 25 Jahre Industrieerfahrung mit und unterstützt heute Organisationen und Führungskräfte dabei, ein Arbeitsumfeld zu gestalten, in dem Lernen selbstverständlich wird, wo Mitarbeitende Verantwortung übernehmen, Probleme gemeinsam lösen und Veränderung aktiv mitgestalten. Außerdem lehrt sie an der Universität Heidelberg und arbeitet als Coach nach der Kata-Methode. In dieser Rolle unterstützt sie Menschen dabei, über sich hinauszuwachsen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und ambitionierte Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Hallo Sabrina, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sabrina, du hast ein neues Buch veröffentlicht, Lernen leben, ein Praxisleitfaden zu Lernkultur und Lernkompetenz für Führungskräfte und Change Agents. Dein Buch ist eine Art Kompass für alle, die Lernen in Organisationen nicht nur ermöglichen, sondern wirklich lebendig gestalten wollen. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie Lernhaltung und Lernkultur entstehen, welche Stolperfallen es dabei gibt und was Führungskräfte konkret tun können, um eine Kultur des Lernens aufzubauen. Bevor wir tiefer einsteigen, wie immer meine Startfrage: Sabrina, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Gerne, vielen Dank. Ich erzähle etwas, was ausgelöst hat, dass ich dieses Buch geschrieben habe oder dass ich mich mit dem Thema Lernen so sehr beschäftige. Und zwar ganz am Anfang meiner Karriere, da habe ich im Konzern gearbeitet und hatte ein großes Projekt und war sehr aufgeregt, weil ich einen schwierigen Gesprächspartner sehr hoch in der Hierarchie vor mir hatte und ich wusste schon, der steht dem Ganzen skeptisch gegenüber. Und bin zu meinem Chef und habe um Hilfe gebeten, gefragt, was kann ich denn machen, ob er mich denn unterstützen könne. Und er hatte erstmal nur zugehört und sagte mir dann einfach nur, er hatte so eine kurze, knappe Art: Sie sind doch erwachsen. Und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen nach wenig Hilfe und Unterstützung klingen, aber für mich war das in dem Moment genau das Richtige. Dieser eine Satz: Sie sind doch erwachsen, der hat für mich bedeutet, er traut mir das zu. Und ich sollte mir das vielleicht selbst auch zutrauen. Und im Rückblick, dann bin ich in die Situation gegangen und habe das dann gemeistert. Und im Rückblick habe ich gemerkt, wie stark eben dieses Zutrauen mir geholfen hat. Und habe dann so ein bisschen drüber reflektiert, direkt und auch noch Monate später nochmal dran gedacht, weil das so einen großen Unterschied gemacht hat, viele Auswirkungen hatte und dachte, naja, diese Haltung zu lernen und über sich hinauszuwachsen, die macht schon sehr viel aus. Und das war so der Startpunkt, der dazu beigetragen hat, dass ich mich mit dem Thema Lernen, Lernhaltung, wie kann ich über mich hinauswachsen, beschäftigt habe und ja, das dann eben auch weiterverfolgt habe über die Jahre, also über meine gesamte Berufslaufbahn.
Schön, und heute bist du hier im Gespräch bei Education Minds und wir sprechen über dein Buch Lernen leben, ein Praxisleitfaden zu Lernkultur und Lernkompetenz. Und dieses Beispiel eben Zutrauen, Vertrauen von deinem Vorgesetzten da, das finde ich sehr schön als Einstieg für unser Gespräch heute. Was heißt das jetzt für dich? Wie bist du weitergefahren, um dieses Buchprojekt zu lancieren und was hat das auch für eine Bedeutung, 2025, ein solches Buch über Lernen leben?
Dankeschön. Also mit dem Thema Lernen und über sich hinauswachsen, Lernkultur, Lernhaltung in Organisationen habe ich mich dann eben fortan beschäftigt, auch noch in der Organisation, in der ich lange Jahre auch noch war. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, vor 3,5 Jahren mit diesen Themen, habe ich eben auch seitdem verstärkt Workshops zum Thema gegeben, mit Teams gearbeitet und vielleicht mal einen ein- oder zweitages-Workshop zum Thema Lernhaltung, Lernen im Team durchgeführt. Und dann kamen oft die Fragen, wie geht's denn jetzt weiter? Was können wir denn jetzt noch machen? Und natürlich konnte ich dann ein paar Tipps geben und habe eben auch vielleicht noch danach noch Artikel zugesandt, aber ich hatte jetzt keinen großen Materialkoffer, den ich zur Verfügung stellen wollte. Und dann hatte ich die Idee, okay, dann packst du was zusammen. Und ich dachte eher an eine Materialiensammlung mit Workshop-Designs und merkte dann aber schnell, nein, ich möchte eben auch den wissenschaftlichen Hintergrund ein bisschen beleuchten. Ich möchte mehr Beispiele geben. Ich möchte es dann auch so gestalten, dass es richtig verstanden wird, auch wenn ich nicht dabei bin. Und schwuppsdiwupps, schnell war aus diesem kleinen Werkzeugkasten, den ich geplant hatte, wurde mir klar, das wird ein ganzes Buch. Und dann hat mich's auch gepackt, dann hatte ich die Idee und habe gemerkt, naja, beim Buchschreiben traue ich mir nicht zu. Und solche Situationen packen mich dann immer. Da dachte ich, oh, das ist ja was, das möchte ich lernen. Also ich habe da so diese Liebe zum Lernen eben auch stark verinnerlicht und dachte, ja, das möchte ich machen. Ich möchte lernen, ein Buch zu schreiben und gleichzeitig eben dann diese Materialien in Zukunft Menschen dann auch in die Hand drücken können, wenn sie mich danach fragen.
Sabrina, hier sehe ich wieder eine Gemeinsamkeit von dir zu mir, die Freude am Lernen, immer wieder sich selber einer neuen Situation aussetzen. Bei dir war es das Buchschreiben, bei mir war es das Podcasting vor 3 Wochen. Ich bin jetzt technisch nicht wahnsinnig versiert, ich brauche auch immer Zeit, bis ich technische Belange gut verstehe. Aber vor 3 Jahren habe ich mich hingesetzt, habe mein Netzwerk kontaktiert, habe Verbindungen geschaffen und jetzt sind es dann bald 150 Episoden, die bei Education Minds draußen sind. Und immer sind bei mir eben solche Menschen wie du zu Gast, häufig, die gerade ein Buch veröffentlicht haben. Als ich dein Buch, ich habe es hier in der Hand, gelesen habe, bin ich gleich zu Beginn vorne über das Vorwort von Thilo Schwarz gestolpert. Und er hat dort diesen schönen Satz geschrieben, wenn wir Lernen zur täglichen Gewohnheit machen, werden wir auch in Zukunft in der Lage sein, uns anzupassen, wenn sich die Welt ändert, egal wie die Bedingungen dann sind. Als Freund der didaktischen Reduktion würde ich sagen, das bedeutet, dein Buch ist ein Aufruf, Lernen als tägliche Gewohnheit zu verankern. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Herausforderungen so groß sind, wie wir sie im Moment da sehen, dann geht es eben nicht nur darum, lernende Individuen zu haben oder eine lernende Organisation. Wir brauchen eine lernende Gesellschaft. Und hier richte ich die Frage an dich, Sabrina. Was können Einzelpersonen, was können Führungskräfte, Teams oder eben richtig große Organisationen oder gar eine Gesellschaft aus deinem Buch mitnehmen? Oder anders gefragt, was braucht es, damit wir zu einer lernenden Gesellschaft kommen?
Dankeschön für die Frage. Genau dieses Thema eben Lernen nicht nur für sich selbst und in der Organisation, sondern eben auch die lernende Gesellschaft ist auch ein Herzensanliegen von mir. Denn ich denke, genauso wie du, die großen Herausforderungen, die wir haben, da braucht es diese Lernhaltung und diese Lernkompetenz eben nicht nur in Organisationen, in Unternehmen, sondern auch in der gesamten Gesellschaft. Ja, er sagt ja auch nicht nur, die Lernen braucht zur täglichen Gewohnheit, sondern eben auch gleich mit. Damit können wir eben, egal was die Zukunft uns ja für Herausforderungen bereithält, diese meistern. Und darum geht's eben bei diesem Ansatz des praktischen Lernens, um den sich in mein Buch dreht, dass ich eben auf der einen Seite diese Basis habe von einer guten Lernhaltung, mich gegenseitig, also nicht nur alleine, sondern eben auch gegenseitig im Team, in der Organisation, gerne in der Gesellschaft bestärke und unterstütze im Lernen und dann mit einem klaren Ziel vor Augen, das sollte dann gerade mit dem Blick auf die Gesellschaft und auch auf die Organisation eben ein gemeinsames Ziel sein, ein positives Zielbild, wo wir dann hinwollen, gemeinsam in diese Richtung fortzuschreiten. Mit einen Schritt nach dem anderen heißt in kleinen Lernzyklen mit einer, sag mal, Hypothese, was ich annehme, was hilfreich wäre, die dann auszutesten und dann aber aus den Fakten zu lernen, also ganz stark faktenbasiert. Ich habe auch eben dann, wenn es um die Lernkompetenzen geht, diesen Begriff eingeführt, denken wie ein Forscher, also wirklich auf die Fakten zu schauen und was wirkt sich wie aus und aus den ja, aus den Resultaten von Lernschritten, von Experimenten zu lernen und daraus dann eben wieder den nächsten Schritt zu gehen. Also einen Schritt nach dem anderen.
Das gefällt mir, Sabrina. Aus der Haltung einer Forscherin, eines Forschers heraus und schrittweise auch in unbekanntem Terrain vorwärts zu gehen, das beeindruckt mich. Ich habe im Buch gesehen, du hast viele Interviews mit Führungskräften geführt, mit Personalentwicklern. Und lass uns hier zu Beginn auch gleich mal über Stolpersteine sprechen. Was sind so Stolpersteine in den Betrieben oder Organisationen, die verhindern, dass eine solche, wie ich von dir jetzt wieder spüre, proaktive Lernhaltung, forschende Lernhaltung entsteht, die wir zum schon lange fälligen gesellschaftlichen Wandel so dringend brauchen?
Einerseits das Missverständnis, dass Lernen etwas ist, was jetzt, sag mal, im Klassenraum, im Trainingszimmer stattfindet. Da findet, kann bestimmt auch mal zu Spezialthemen Wissensaufbau stattfinden, aber dieses praktische Lernen, das ich im Zentrum sehen würde, das findet eben in der täglichen Arbeit statt. Im täglichen Probleme lösen, im täglichen auf ein Ziel hinarbeiten. Wenn das erstmal verstanden ist, ist es auch ein schöner Türöffner, dass eben die Zeit dafür auch da ist, denn es geht in der Arbeit. Es ist nur eine andere Art und Weise zu führen, eine andere Art und Weise voranzugehen und an seinen Zielen zu arbeiten. Aber es ist keine extra Zeit, die dafür nötig ist. Das eine ist dieses Verständnis. Was ist denn dieses praktische Lernen und wie geschieht es? Das andere ist eben, was wir schon anklingen lassen haben, das Thema Haltung. Wie kann ich denn die Haltung des Lernens zum Beispiel als Führungskraft bei mir im Team oder als Organisationsentwickler oder, sag mal, Senior Manager bei mir im Bereich, in der Organisation, wie kann ich die denn fördern? Beziehungsweise auch, was muss ich denn unterlassen, um sie nicht zu drücken, diese Lernhaltung? Denn oft ist es so, wie ähnlich wie bei Motivation, dass man das eher kaputt machen kann, dass es eigentlich natürlicherweise oft da ist, dieses Interesse voranzugehen, was auszuprobieren, zu lernen, ist eben bei ganz vielen Menschen ja da, und dann geht's eher darum, wie vermeide ich, dass ich das dämpfe. Das ist das eine. Und das dann eben auch in der Praxis zu üben, denn es zu verstehen ist recht leicht, das aber in der Praxis auch unter Stress immer gut zu beherzigen, ist gar nicht so einfach. Ne? Also dann einfach da dran zu bleiben, auch mit Feedback und Reflexion zu arbeiten und da eben auch besser zu werden, diese Lernhaltung zu fördern und eine Lernkultur zu fördern, das kann auch eine große Aufgabe für eine Führungskraft, das richtig gut zu machen.
Und lass uns doch, wenn wir hier mit Stolperstein einsteigen und du sagst, das ist eine große Aufgabe, diese Lernhaltung zu pflegen, zu entwickeln, die Lernkultur zu etablieren, helfen. Ich stelle mir vor, da draußen gibt es jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer bei Education Minds und die überlegen sich vielleicht gerade, ja, klingt ja alles schön, das klingt ja alles gut und recht, aber bei uns in der Firma, in der Organisation, da ist gerade so ein enormer Druck da. Wie gelingt es uns dort, eine gesunde Lernkultur zu schaffen, wenn wir mit Zeitmangel zu kämpfen haben oder Unsicherheit verspüren?
Gute Stichpunkte, Zeitmangel und Unsicherheit. Das sind auch genau Aspekte, die eben dazu beitragen, dass man dann in Stress gerät und es eben dann man durch diesen Stress weniger in der offenen Lernhaltung ist, sondern eher in die verschlossene kommt. Wenn Menschen sehr unter Stress stehen, das kennen bestimmt viele der Zuhörer, dann bekommt man wie eine Art Tunnelblick und nimmt die Menschen in seinem Umfeld eher als Träger von Problemen war, die einem jetzt abhalten davon, effizient durch den Tag zu gehen und seine Aufgaben zu bewältigen, und weniger als Menschen und eben auch als Mitspieler, die gemeinsam mit einem die Probleme noch besser lösen können. Also das ist eben Unsicherheit und Zeitdruck sind zwei Trigger, die einem in die verschlossene Haltung bringen, aus der Lernhaltung heraus. Das ist eine auf der emotionalen Ebene. Und dann eben dieses Argument, ich habe ja gar keine Zeit dazu. Also man soll nicht, würde ich damit versuchen zu entkräften, man soll nicht was zusätzlich machen, sondern man soll was in der gleichen Zeit anders machen. So anders, wenn ich mit meinem Team über die Ziele spreche, die dringend angegangen werden müssen, das werde ich sowieso machen als Führungskraft, dann spreche ich in einer Art und Weise mit ihnen darüber, die sie eben motiviert, ihre eigenen Gedanken einzubringen, die sie einlädt, aufzuzeigen, wenn sie Probleme sehen, wenn sie sich Fragen stellen, wenn sie aber vielleicht auch Potenziale sehen, wie man das verbessern kann. Ne? So dazu einfach einzuladen und dann effektiver zu werden, schneller zu werden und sogar Zeit zu sparen. Also gerade dann, wenn ich unter Zeitdruck bin, ist es umso mehr angezeigt, so zu arbeiten.
Ich mache hier gleich die gedankliche Verbindung, wenn du jetzt deine Argumente hier ausbreitest und uns deinen Blick auf die Thematik Lernen, Leben hier schilderst. Mir ist dir aufgefallen in deinem Buch, dass du immer wieder Bezüge zu Carol Dweck machst. Carol Dweck, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das vielleicht interessant, ist ja Professorin für Psychologie an der Stanford University und sie hat dieses Konzept vom Growth Mindset popularisiert. Growth Mindset meint also die Überzeugung, dass Fähigkeiten durch Anstrengung, Übung und Lernen entwickelt werden können. Und sie hat ziemlich viel Aufmerksamkeit damit erreicht. Und hier in unserer Podcast-Reihe Education Minds war auch schon das Thema Growth Mindset für uns im Mittelpunkt. Und hier im Studio war Beatrice Kuster aus der Schweiz, die sich mit dem Konzept Growth Mindset gut auskennt und uns die Hintergründe erklärt hat. Sie hat damals, ich versuche sinngemäß zu zitieren, sie hat damals gesagt, wir müssen wieder lernen, mutig in die Zukunft zu schreiten, zu agieren, neugierig zu sein, zu antizipieren, Verantwortung für die Gestaltung des Lebens zu übernehmen. Und ich würde gern von dir hören, warum war es dir wichtig, genau an diesem Konzept, am Growth Mindset anzusetzen und es in dein Buch einfließen zu lassen?
Also erstmal, ich kann dem Zitat 100% zustimmen, das sehe ich ganz genauso. Warum es für mich wichtig ist zum Thema Lernen der Organisation oder Lernen, Leben in Organisationen, ist eben zweierlei. Einerseits für den Menschen, egal in welcher Rolle, selbst, sich selbst bewusst zu machen, dass ich mit dieser Haltung, mit dieser Haltung des Growth Mindset, so wie du es eben auch skizziert hast, ne, ich kann alles, ich kann Dinge lernen, ich kann besser werden, wenn ich trainiere, mit diesem Verständnis, dass es ein Türöffner ist, dass ich mit diesem Verständnis viel mehr erreiche, als wenn ich in diesem gegensätzlichen, in dieser gegensätzlichen Haltung, was Carol Dweck Fixed Mindset nennt, verharre, die so beschreibt, was Hänschen nicht lernt Hans nimmer mehr. Also ich kann was nicht lernen, was ich nicht als junger Mensch gelernt habe, vielleicht das große Talent dazu habe. Nein, wenn ich eben im Growth Mindset bin, dann ist es ein Türöffner, ich kann viel mehr erreichen. Als Führungskraft das eben nicht nur auf mich selbst beziehe, sondern auch auf die Menschen in meinem Umfeld. Selbst wenn mir vielleicht aus einer Situation, die mich vielleicht jetzt gerade mal triggert mit Mitarbeitern, die vielleicht sich gerade nicht einbringen, ich denke, was ist denn mit denen los, vielleicht im Moment mal dazu neigen würde, denen jetzt nicht genug zuzutrauen, dann das nochmal zu hinterfragen, um mir klarzumachen, ich bin dafür zuständig, ein Umfeld zu schaffen, das Lernen möglich macht und das zum Lernen begeistert und die Menschen haben das Potenzial dazu zu lernen und ja, über sich hinauszuwachsen.
Ich teile deine Einschätzung. Menschen haben das Potenzial, über sich selber hinauszuwachsen. Das ist so eine Grundüberzeugung beim Growth Mindset. Und du hast da schön gegenübergestellt, Fixed Mindset, Growth Mindset. Und ich mache hier gleich gedanklich die Verbindung. In deinem Buch kommt auch der Begriff dynamisches Selbstbild vor. Siehst du da einen Zusammenhang? Was meinst du genau mit dynamischem Selbstbild? Und können Führungskräfte oder die Person selber das im Alltag fördern?
Also ja, auf jeden Fall, der Zusammenhang ist da. Der Begriff ist auch von Carol Dweck, dynamisches Selbstbild. Da geht es eben darum, dass ich selbst mich so sehe und auch andere Menschen, dass ich meiner Fähigkeiten Schmied bin. Also ich kann eben dazulernen. Es ist nicht, im Gegensatz zu diesem Fixed Mindset, es ist eben nicht fest, was ich kann und was jemand kann, was die Fähigkeiten sind, sondern es ist dynamisch. Ich kann mich da verändern, ich kann Neues dazulernen. Und habe da nur sehr wenige Begrenzungen, was möglich ist.
Hast du ein konkretes Beispiel in deinem Alltag, in deinem Leben, wenn du gerade eine Herausforderung hast und dich vielleicht in einem statischen Selbstbild ertappst, Sabrina?
Ja. Also das habe ich tatsächlich vor allem jetzt nicht im beruflichen Kontext, sondern als Mutter. Ich habe 2 Töchter im Schulalter, 8 und 11. Und dass ich da ab und zu merke, wenn ich mit denen jetzt zum Beispiel Hausaufgaben mache und sie sind dann ganz verschlossen, dass ich Dinge nicht anwenden kann, die ich eigentlich weiß, was zur Lernhaltung beiträgt. Und dann eben einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, jetzt musst du auch mal anwenden, was du weißt, auch zum Growth Mindset anwenden, was du weißt, um dann aus so einem getriggerten Zustand wieder rauszukommen, dass man denkt, okay, das Kind muss doch jetzt und ja, das hilft im Moment gar nicht, sondern dann muss man vielleicht erstmal eine Umgebung schaffen, die dem Kind wieder weiterhilft. Da merke ich dann, dass ich gar nicht diesen Growth Mindset Blick auf mich habe, auf die Kinder vielleicht schon noch, aber auf mich selbst dann eben verliere, dass ich das jetzt schaffen kann und dann eben auch da wieder reinkomme.
Mir kommt gerade dieser lustige Gedanke, ich mag ja sehr der Karl Valentin und auch den Gerhard Polt. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer von beiden, aber die haben so mit einem bayerischen Akzent, ich versuch's mal nachzumachen als Schweizer, der eine von denen sagt eben, wir Menschen sind ja manchmal regelrecht vernagelt. Und mir gefällt das so, vernagelt. Ich habe dann das Bild vor mir, wir sind irgendwo an der Wand festgemacht, sogar mit einem Nagel und kommen nicht los. Aber beim Growth Mindset versus Fixed Mindset wäre eben die Einladung an uns, dass wir überlegen, was ist jetzt wichtig, was zählt jetzt, was ist das große Ganze, und dann aus dem Klein-Klein ein bisschen raussteigen und wieder das große Bild ins Auge nehmen. Und ich will bei deinem Buch noch das Thema Emotionen aufgreifen, Sabrina. Darum geht es nämlich an verschiedenen Stellen, das hat mich sehr beeindruckt, nämlich um Emotionen bei der Lernhaltung. Hast du hier so eine Erkenntnis beim Schreibprozess? Welche Emotionen sind es denn, die das Lernen beispielsweise fördern, oder anders gefragt, welche Emotionen hemmen oder bremsen das Lernen am meisten?
Ja, Emotionen, die das Lernen fördern, ist eben eine Neugier, eine Entdeckerfreude, ein Spaß daran, eben Neues zu erkunden, und auch die Freude daran, dann zu merken im Rückblick, ja, ich bin jetzt dabei zu lernen, also ich habe jetzt auch schon was gelernt, ich komme voran. Das kann sich dann so selbst befeuern, ne, diese positiven Emotionen. Und die können sich aber, die kann ich nicht nur durch mich selbst befeuern, sondern die können eben auch andere befeuern. Deswegen, Lernhaltung ist zwar was ich für mich selbst habe, aber es ist eben nicht unabhängig von meinem Umfeld, sondern andere Menschen können dadurch, dass sie mich unterstützen, dass sie mich anspornen, dass sie mich vielleicht auch herausfordern, in die Lernhaltung, ja, bei der Lernhaltung unterstützen. Genauso ist es natürlich, dass mich auch andere Menschen dann triggern können aus der Lernhaltung heraus. Zum Beispiel Dinge wie respektloser Umgang, respektloses Feedback, zum Beispiel auf Teilarbeit, im Team, ganz oft Teamdynamiken, die auf der einen Seite Menschen das Gefühl geben, dass sie gerade ausgebremst werden und gar nicht, wo sie doch eigentlich gerade noch in der Lernhaltung waren und auch dem Ziel entgegenstreben wollen, voller Motivation, dann eben ausgebremst werden im Team und frustriert, also die Emotion wäre dann eben die Frustration dazu, frustriert sind. Auf der anderen Seite dann Menschen, die sich überfordert fühlen, die merken es, oder die so empfinden, es ist ihnen gerade alles zu viel, Unsicherheit, die sich Angst haben. Das sind Emotionen, die einem in diesen Schutzmechanismus ist es ja eigentlich, diese Abwehrhaltung und verschlossene Haltung bringen. Und wenn man das aber erkennt, wenn man da ein Gespür dafür entwickelt, wo bin ich gerade und wie komme ich da auch wieder raus, dann ist das alles nicht tragisch, denn dann kann ich schnell aus der verschlossenen Haltung wieder in die offene Lernhaltung kommen.
Sehr schön, wunderbar, Sabrina. Im hinteren Teil von deinem Buch, ich habe hier mir einen farbigen Zettel reingemacht, ich klappe das kurz auf. Im hinteren Teil vom Buch, da stellst du ja verschiedene Unternehmen vor, die eben besondere Lernkulturen entwickelt haben, einladende Lernkulturen entwickelt haben. Lernkulturen, die im Idealfall auch ein Gefühl von psychologischer Sicherheit den Mitarbeitenden vermitteln, dass die sich einbringen können, dass die Fragen stellen können, dass die mit einer forschenden Haltung unterwegs sein können. Magst du uns hier ein Beispiel herausgreifen und vielleicht erzählen, was dich daran so beeindruckt hat?
Ja. Ich greife diesmal die Fronius AG heraus aus Österreich, Industrieunternehmen, die die Methode des Kata-Coachings und der Lern-Kata oder Toyota-Kata, kommt ursprünglich von Toyota, eingeführt haben bei sich. Das ist eine Routine, Handlungsabläufe und Denk- und Handlungsabläufe, um Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen, die Mitarbeiter dort einüben, trainieren und dann eben anwenden beim Probleme lösen, beim Ziele erreichen. Und außerdem eine Coaching-Routine, die Führungskräfte anwenden, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen, in diesem Lernprozess zu bleiben. Es hört sich jetzt sehr technisch an. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Modell, einfache Methode, sag ich mal, nach der da gearbeitet wird. Sie zu lernen und zu verinnerlichen braucht ein bisschen Zeit, weil es eben nicht so dem natürlichen, dem üblichen Vorgehen entspricht. viel Reflexion dabei ist und eben dieses Denken wie ein Forscher, dieses faktenbasierte Denken, Annahmen werden immer rigoros hinterfragt, erstmal aufgedeckt, es handelt sich ja vielleicht nur um eine Annahme und dann eben rigoros hinterfragt, daraus wird gelernt in kurzen Lernzyklen, ist eine ganz starke Methode. Was mich besonders begeistert bei Fronius ist eben, dass sie das im ganzen Unternehmen bis zum oberen Management eingeführt haben und dass eben auch da die Top-Führungskräfte ganz mit dabei sind, was wichtig ist, was eben hilft, das auch gut zu verankern und lehrt sie auch so viel über Führung. Es ist nicht nur eine technische Methode für die technischen Probleme oder Herausforderungen in der Produktion, sondern es ist eben auch was, wo sie wirklich merken, sie werden in der Führung besser. Weil sie eben auch da dieses Reflektieren, faktenbasiert, kurzen Lernzyklen, was wahnsinnig hilfreich ist, um auch in solchen Themen besser zu werden.
Mir gefällt dieses Beispiel. Ich übertrage das gerade in die Erwachsenenbildung, wo ich in meinen eigenen Trainings immer wieder schaue und den Studierenden sage, lasst uns auf die Meta-Ebene gehen. Lasst uns von oben schauen, was das gerade mit uns macht. Oder manchmal stelle ich auch die Frage in den Raum, woran merken deine Kolleginnen und Kollegen oder woran merken die Lernenden bei dir, dass du dich heute 3 Stunden mit diesem Thema beschäftigt hast? Was genau machst du anders? Was genau sehen die anderen, dass du es anders machst? Vielleicht auch, wo spüren die anderen, dass du jetzt mit einer anderen Haltung, beispielsweise mit einer forschenden Haltung, unterwegs bist? Und ich habe hier gleich die Idee für unser Gespräch bei Education Minds. Manchmal streue ich ja hier die Kristallkugelfrage ein und ich frage dich jetzt einfach mal spontan, Sabrina, wenn du und ich in 10 Jahren erneut auf diesem Kanal hier über Lernen, Leben austauschen, was hoffst du? Was ist deine Idee? Wo stehen in 10 Jahren die Unternehmen? Vielleicht auch, wo steht die Gesellschaft bezüglich Lernen?
Die Unternehmen, das hoffe ich, stehen in 10 Jahren da, dass sie ihren Mitarbeitern auf allen Ebenen zutrauen, diese Motivation zu haben erstmal, selbst zu lernen und Dinge zu verbessern und dann eben auch ganz bewusst und gezielt die Bedingungen schaffen, die dieses Lernen und kontinuierliche Verbessern möglich machen. Meine Hoffnung ist, dass sie da schon so weit stehen, dass sie zumindest dann in 9 Jahren spätestens mal angefangen haben, dass sie dann in 10 Jahren schon sehen, was für Erfolge ihnen das bringt, wie sie dadurch besser vorankommen. Dass jeder eben lernt im Unternehmen täglich, außerhalb des Klassenzimmers, sondern wirklich im täglichen Tun.
Und auf die Gesellschaft bezogen?
Ja, das würde sich dann auch, weil ja viele Menschen in Organisationen arbeiten, dann eben auf die Gesellschaft schon mit auswirken. Denn wenn man das bei der Arbeit erlebt, wird man es ein Stück weit verinnerlichen. Für die Gesellschaft zusätzlich sehe ich besonderes Potenzial darin, wenn wir es denn lernen, eine gute Streitkultur zu entwickeln. Wenn wir es lernen, konstruktiv auf und mit unterschiedlichen Perspektiven umzugehen und als ersten Schritt vielleicht lernen, wenn Widerspruch kommt aus dem gefühlt anderen Lager, gefühlt mit einer Meinung, die uns triggert, erstmal zu sagen, danke, dass wir das für die Frage oder danke für den Kommentar. Mit dem Wissen nur dann können wir im Gespräch bleiben und können das vielleicht auch auflösen, können gemeinsam mehr lernen und gemeinsam einen Weg voranfinden.
Schön, mir gefällt dein Gedanke, solche konstruktive Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft zu unterstützen, anzustoßen. Und ich versuche mal hier am Ende der Podcast-Reihe, so wie immer, ein paar Gedanken aufzusammeln. In der Regel sind es ja 3, ich habe mir 3 Stichworte notiert. Du hast gesagt, eine forschende Lernhaltung zu entwickeln. Ich stelle mir vor, so eine konstruktive Lernhaltung entsteht halt wirklich dann, wenn Menschen sich wohlfühlen, wenn sie sich angenommen fühlen, wenn sie wirklich davon ausgehen, hier darf ich Neues ausprobieren, ohne Angst vor Fehlern oder Befürchtungen. Und dieses Gefühl von psychologischer Sicherheit, ich denke, das ist die Grundlage, damit Teams und Organisationen beweglich bleiben und eben diese Anpassungsleistung, die sie jetzt braucht, auch wirklich umsetzen können. Zweitens habe ich mir notiert, Lernen, Leben ist möglich, denn Lernen kann man üben. Du hast uns dieses Beispiel der Lernzyklen und das Kata-Coaching erklärt, das ursprünglich, ich glaube, aus dem Japanischen kommt und ebenso Schritt für Schritt vorwärts geht und quasi eine Routine, eine Gewohnheit wird, die man irgendwann verinnerlicht und dann sehr gut abspulen kann. Schließlich, drittens habe ich mir notiert, du hast uns ein konkretes Beispiel auch aus einem Unternehmen gezeigt. Es gibt vermutlich noch viele positive Beispiele, die zeigen, ja, Lernkultur ist machbar. Und meine Vermutung, eine verbesserte Lernkultur, die zahlt sich in der Regel ziemlich rasch in einer verbesserten Zusammenarbeit, in einer gestärkten Motivation und vielleicht auch in mehr Leistung aus. Sabrina, gibt es einen zusätzlichen Gedanken von dir? Was meinst du zu meiner Zusammenfassung?
Wunderbar. Ich würde höchstens das vielleicht in einer gesteigerten Leistung, hast du, glaube ich, geendet. Das vielleicht würde ich streichen. Auf jeden Fall wird sich das positiv auswirken, diese Lernhaltung, auch auf die Leistung und auf den Output, auf die Ergebnisse des Unternehmens. Du hast recht, Kata kommt eben aus dem Japanischen, und zwar von Toyota. Und sie sind eben auch ein Unternehmen, was sich jetzt über Jahrzehnte hinweg einer guten Leistung auch in der Branche dann erfreut. Und das liegt sicherlich an der Lernhaltung im Unternehmen. Ergänzen würde ich vielleicht für die Zuhörer noch etwas, das sie direkt einsetzen können. Und zwar, wir haben jetzt viel auch über Emotionen, die einem vielleicht dann auch in die verschlossene Haltung triggern, einem selbst oder eben Menschen im Team. Und da würde ich gerne eine Technik euch mitgeben, die euch hilft, wenn ihr reflektiert und merkt, okay, in manchen Situationen, vielleicht im Teammeeting oder im Mitarbeitergespräch oder im Projektmeeting, wie auch immer, reagiere ich nicht so oder agiere ich nicht so, wie ich das gerne möchte. Und vielleicht auch rausbekommt, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, was triggert mich denn da? Da haben wir jetzt mal drüber gesprochen, was kann ich denn machen? Und eine Technik, die es ganz schnell erklärt, was ihr machen könnt, ist die Intentionspause. Die nutzt ihr, bevor ihr in so eine Situation geht. Wenn es zum Beispiel das Mitarbeitergespräch ist, dann vor dem Mitarbeitergespräch. Geht kurz in euch und überlegt euch, was ist jetzt hier in dieser Situation meine Intention? Was möchte ich bewirken? Wie will ich hier jetzt auftreten? Und wenn ihr auch schon wisst, was könnte mich vielleicht triggern, dann überlegt euch auch, wie ihr darauf vielleicht reagiert. Vielleicht innerlich mal bis 10 zählen als Beispiel, je nachdem. Und geht dann eben mit der Intention in so eine Situation rein, sodass ihr dann so handelt, wie ihr handeln wollt.
Sabrina, vielen Dank für das, was du uns hier alles an Gedanken noch mitgibst. Am Schluss wie immer die Frage, wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo findet man Informationen zu deiner Arbeit?
Ihr findet mich auf LinkedIn. Unter meinem Namen Sabrina Malter findet ihr mich sofort. Oder auf meiner Website unwale-businessconsulting.com.
Sabrina, wir werden unten in den Shownotes diese Links natürlich wieder aufführen. Dazu auch dein Buch Lernen, Leben. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses lehrreiche und informative Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Herzlichen Dank.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.